Seit Jahren ist er Deutschlands beliebtester Politiker, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Die Menschen vertrauen ihm, hören auf das, was er sagt. Vielleicht oder gerade, weil er unbequeme Wahrheiten ausspricht. Aktuelles Beispiel: Pistorius sagt, wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im kompletten Frieden. Was für ein Satz. Denkt man allerdings an die fast tägliche NATO-Luftraumverletzungen durch Russland und die Drohnenflüge in Skandinavien, ist das wohl nur eine nüchterne Beschreibung der Lage. Was aber folgt aus Pistorius' Analyse? Sind wir also längst im Krieg mit Russland? Vielleicht in einem hybriden Krieg, wie es so häufig heißt. Doch was genau bedeutet das dann? Wie schmal ist der Grat zu einer offenen militärischen Konfrontation? Friedensfrage: Wie verhindern wir den Krieg? Das ist mein Thema jetzt bei Unter den Linden. Willkommen. Und das sind meine Gäste. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Abgeordnete im Europaparlament und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Und Ulrich Toden, Bundestagsabgeordneter der Linken und verteidigungspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Willkommen Ihnen beiden im Studio. Herr Toden, lassen Sie uns mit diesem Zitat von Boris Pistorius, dem Verteidigungsminister, beginnen. Pistorius gilt ja als besonderer Politiker. Außerdem hat er als Verteidigungsminister ein Bild von der aktuellen Lage. Wenn er jetzt so einen Satz sagt, wo drin vorkommt, dass wir nicht mehr in einem kompletten Frieden leben, wie interpretieren Sie das?
Also ich finde, Herr Pistorius muss natürlich erstmal seine eigene Textexegese da machen. Ich kann nur sagen, wie ich die Situation interpretiere. Wir sind natürlich nicht in einem heißen Krieg, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen solchen geraten, denn die Lage ist tatsächlich brenzlig, so wie wir sie haben. Das bedeutet, dass wir jetzt besonnen, aber klar reagieren müssen, vor allem mit Maßnahmen, die angemessen sind, aber nicht übertrieben sind. Das Schlimmste wäre jetzt, in einen Alarmismus zu verfallen und jetzt überstürzt irgendwelche Dinge zu tun, die wir hinterher nicht mehr zurückholen können. Von daher finde ich das Zitat des Verteidigungsministers nicht so besonders hilfreich, ehrlicherweise, sondern muss sagen, einen Gang zurückschalten und gucken, was ist jetzt im positiven Sinne möglich.
Dieses Zitat hat zwei Teile. Das erste, wo er sagt, wir sind noch nicht in einem Krieg, aber eben auch nicht mehr komplett im Frieden. Aber ich würde Ihnen zustimmen, wenn man so etwas sagt, ist das durchaus weitgehend. Sie sind auch nicht der Pressesprecher, er muss selber die Exegese betreiben, das ist schon klar. Aber trotzdem noch mal gefragt, was kann der Sinn, was kann der Zweck so einer Aussage sein? Will er möglicherweise auch die Bevölkerung so ein bisschen wachrütteln und auf die aktuelle Lage hinweisen? Wie sehen Sie das?
Na, er hat ja schon sehr frühzeitig die Losung ausgegeben, dass Deutschland kriegstüchtig werden müsse. Und in dieser Linie sehe ich auch dieses Zitat von ihm. Das hat er ja schon zu einem Zeitpunkt ausgegeben, als die Lage eine ganz andere war, als sie jetzt war. Aber es ist in sich sehr schlüssig, wie er das macht. Also in seiner Denkweise, nicht unbedingt in meiner Denkweise. Von daher, glaube ich, ist er schon dabei sehr gezielt, die deutsche Gesellschaft zu militarisieren, also vorzubereiten, dass wir jetzt wieder Politik auch mit anderen Mitteln machen, anders als es in den letzten Jahrzehnten vorstellbar war in diesem Land.
Militarisieren ist aber ein harter Vorwurf.
Ja.
Frau Strack-Zimmermann, Sie sind die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament. Das habe ich gerade bei Ihrer Vorstellung gesagt, vor 4 Tagen. Wenn ich richtig informiert bin, hat dieser Ausschuss getagt. Wie ist da die Stimmung? Was für eine Lage zeichnen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen in dem Ausschuss von dieser aktuellen Lage, in der wir uns befinden?
Also Sie haben mich zwar nicht gefragt, aber ich muss jetzt noch einen Satz dazu sagen. Dieser Satz, wir sind nicht mehr im Frieden oder wir sind nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden, der wird schon seit 2 Jahren benutzt. Denn wir sind natürlich, werden angegriffen im Cyberraum, also auf unsere Köpfe, das, was an Fehlinformationen kommt, um diese Gesellschaft auseinander zu dividieren. Es gibt Cyberangriffe auf die Unterwasserinfrastruktur in der Ostsee, auch im Atlantik. Bis dahin, dass Cyberangriffe auch so funktionieren, dass man bewusst Flucht und Vertreibung auslöst, um den Druck auf Europa zu machen, weil die Menschen, die ihr Land verlassen, eben in der Regel oder dann Richtung Europa sich bewegen. Also insofern ist es völlig korrekt, was er sagt. Und es ist gut, dass er es sagt, weil ich glaube, wir sollten nicht die Augen verschließen vor der Realität. Die Frage wird sein, wie geht man damit um? Wir haben nicht nur vor 4 Tagen getagt, wir tagen natürlich regelmäßig. Nein.
Das letzte Mal vor 4 Tagen?
Ach so, das letzte Mal. Nein, also diesen Ausschuss gibt es lange, aber als vollen Ausschuss gibt es ihn erst seit Dezember. Das heißt, die Europäische Union, die ja in Verteidigungsfragen sich sozusagen auf einen neuen Weg macht. Wir haben keine Europäische Verteidigungsunion. Es gab mal Ansätze in den 50er Jahren unter dem französischen Premierminister Pleven, eben auch verteidigungsmäßig zusammenzuarbeiten. Die Realität heute ist 27 Staaten in der EU, 27 Verteidigungsminister und Ministerinnen, 27 Armeen. Das macht es nicht einfacher. Unser Ausschuss hat die Aufgabe, die Staaten, die auch in der NATO sind und gleichzeitig im Europäischen Parlament, das sind 23 von 29 europäischen Staaten in der NATO, fit zu machen, ihren Beitrag dazu zu leisten, bei einem möglichen Angriff auf ein NATO-Staatsgebiet, dass eben jedes Land hat bestimmte Aufgaben, hat was mit der geografischen Lage zu tun, jedes Land so fit zu machen, dass es einer Aufgabe auch nachkommen muss, militärische Mobilität, gemeinsame Beschaffung, sich gemeinsam mit Cyberangriffen, hybriden Angriffen zu beschäftigen.
Das ist ja sehr technisch, was Sie jetzt beschreiben, sozusagen die Aufgabe, die der Ausschuss hat. Aber Sie sind ja auch alles Menschen, die da sitzen, miteinander zusammenkommen. Wie nehmen Sie das denn wahr?
Das nehme ich sehr positiv wahr. Und das wird vielleicht auch den Kollegen. Ja, aber das gehört ja zur Lage dazu. Also erstmal ist die Lage extrem ernst. Und sie zu verschönern oder zu verniedlichen, ist falsch. Wir sind nicht in die Politik gegangen, um den Menschen Angst zu machen. Wir sind in die Politik gegangen, das kann ich für mich sagen, um Verantwortung zu übernehmen und die Lage zu definieren. Und diese ist ernst. Das, was wir jetzt sehen mit den Drohnenangriffen, ist ja nur die Spitze des Eisberges. Drohnenbewegungen auch in unserem Luftraum, wo sie nicht hingehören, hat es immer gegeben. Jetzt haben die Drohnen aber zum Teil ihr Licht angemacht, dass man sie sieht. Sie fliegen nämlich sonst unter Radar. Ist nichts Neues. Schlimm ist, dass die Staaten, auch die Bundesrepublik, erst jetzt darauf reagiert, nach dem Motto, wird ja nicht so schlimm. Das ist eigentlich so. Die Stimmung ist so, wie Sie sie schildern. In Europa ist einem klar, dass wir nicht mehr in einem friedlichen Europa liegen. Der Angriff, der russische Angriff auf die Ukraine, ist ein Eingriff in unsere Freiheit Europas. Und jetzt komme ich trotzdem mal auf die Stimmung, weil was interessant ist, wir sind 42 Mitglieder aus unterschiedlichen Parteien und mit zwei einzelnen Abgeordneten außen vor arbeiten wir engst zusammen im Hinblick darauf, dass wir eine Verantwortung für unser Leben in Europa haben. Auch mit der finnischen Linken zum Beispiel. Die Kollegin aus Finnland sagte zu mir, ich bin Finnin, ich weiß, was an unserer Außengrenze nach Russland passiert, 1500 Kilometer.
Die längste Grenze mit Russland.
Deswegen auch der Beitritt, das ist ja nicht selbstverständlich, das sehen die Linken in Deutschland ja anders, der Beitritt des Finnlands in die NATO ist auch unterschrieben worden von den Linken. Also Sie sehen, da arbeiten die Parteien deutlich enger zusammen als zum Beispiel hier im Bundestag.
Ich muss bei einer Stelle noch mal nachfragen, weil Herr Thon das gerade auch erwähnt hat, dass den Begriff der Kriegstüchtigkeit, der ja von Boris Pistorius in die Debatte schon vor längerer Zeit eingebracht wurde. Sie sagen jetzt, man will den Menschen keine Angst machen. Dieser Begriff ist jetzt aber in der Welt. Es wird viel diskutiert. Es geht darum, dass auch aufgerüstet werden soll. Keine Angst machen. Aber warum dieser Begriff? Geht es Pistorius auch darum, dass man sagt, man muss eine Änderung in der Gesellschaft herbeiführen, dass man ein anderes Mindset hat? Und wenn ja, merken Sie denn schon eine Veränderung in der Bevölkerung? Also gibt es schon ein anderes Mindset? Also keine Angst, aber ein anderes Mindset.
Ja, also das, was Putin in der Ukraine auslöst, dieses unglaubliche Morden, Verschleppen, Vergewaltigen, sehen die Menschen tagtäglich. Nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch in Sendungen, im Fernsehen. Das ist ja kein Blumenpflücken. Russische Armee läuft ja nicht durch und produziert Liebe, Freude, Heiterkeit. Das ist ein brutaler Angriff auf die freie Ukraine, die mit unvorstellbaren Folgen bis hin, dass eben Russland überwiegend zivile Ziele angreift. Es gibt übrigens auch Regeln im Krieg und da sind Angriffe auf die zivile Infrastruktur definitiv ein No-Go. Insofern, dies ist ein Krieg. Die Tatsache, dass wir völkerrechtskonform die Ukraine unterstützen, wirtschaftlich, humanitär, aber auch mit Waffen, zeigt, dass wir es sehr, sehr ernst nehmen müssen. Das ist nicht irgendwo, sondern das ist auf unserem Kontinent. Und insofern ist es richtig, Menschen zu sensibilisieren. Da sind auch welche dabei, die haben Angst. Das will ich überhaupt nicht abstreiten und ich verstehe es auch. Aber der Wahrheit geschuldet ist, weil Sie mich fragten, es wurde gerade eine Umfrage gemacht in Europa, dass 68% im Schnitt der Europäer gesagt haben, es ist eine Ausnahmelage und Europa muss fit werden, sich zu verteidigen. Und 72%, das nur in Deutschland. Das heißt, 3/4 der Deutschen sehen das so, andere nicht so. Und unsere Aufgabe ist es eben, das zu erklären, warum die Lage ist, wie sie ist.
Ich würde jetzt aber gerne einmal an der Stelle noch
sagen,
Sie haben sich ein bisschen, Entschuldigung, gedrückt vor dem Begriff der Kriegstüchtigkeit, nachdem gefragt war. Und ich würde gerne an der Stelle...
Hol ich gerne nach.
Ja, das glaube ich jetzt sofort.
Kein Problem.
Ich würde nämlich gerne einen anderen Begriff in die Debatte bringen, nämlich der Verteidigungsfähigkeit. Das ist der Begriff, den wir früher immer, wie ich finde, völlig zu Recht verwendet haben. Der ist deutlich weniger martialisch und der zeigt ja, worum es geht. Wir müssen in der Lage sein, Deutschland gegen Aggressoren zu verteidigen und gegebenenfalls eben auch das Bündnisgebiet zu verteidigen. Es geht aber nicht darum, Kriege auswärts zu führen. Und von daher, Kriegstüchtigkeit steht allein von der Semantik her in einem ganz anderen Zusammenhang. Und natürlich evoziert das ganz andere Reaktionen bei Menschen, als wenn ich von der Verteidigungsfähigkeit
rede. Lassen Sie mich noch bitte einmal ganz kurz bei Herrn Thon bleiben, weil ich eigentlich auch noch eine Frage sozusagen stellen wollte. Sie haben gerade davon gesprochen, also die Kriegstüchtigkeit, das gefällt Ihnen als Begriff nicht. Sie haben davon gesprochen, Pistorius würde die Gesellschaft sozusagen militarisieren. Was nehmen Sie denn aber in den letzten Monaten wahr, seit dieser Begriff in der Welt ist? Hat sich denn etwas in der Gesellschaft verändert? Gibt es einen anderen Mindset? Hat vielleicht Pazifismus gerade auch einen schwereren Stand? Also so in den 2000er Jahren war das ja fast über alle politischen Lager sowas wie ein Konsens. Ist das jetzt anders?
Also mit Militarisierung der Gesellschaft meine ich, dass wir viele Bereiche der Gesellschaft jetzt denken vom Militär her. Das Gesundheitswesen zum Beispiel. Es wird jetzt darauf abgeklopft, das haben wir vorher nicht gemacht, sind wir in der Lage, in den Krankenhäusern Schwerverletzte etwa durch einen bewaffneten Konflikt in größerem Umfang, man kann das hochrechnen, bei einem konventionellen Krieg an der Ostflanke, wie viel Schwerverletzte müssten deutsche Krankenhäuser versorgen können, können wir die versorgen. An Schulen haben wir jetzt das Thema Bundeswehr an Schulen ganz verstärkt. Wir haben ein Bundeswehrgesetz etwa in Bayern, wonach Schulen einen Besuch der Bundeswehr nicht mehr ablehnen können. In Nordrhein-Westfalen, das werden Sie wissen, wird ein ähnliches Gesetz vorbereitet. Wir haben einen Veteranentag, bei dem es ja nur vordergründig darum geht, dass tatsächlich die Verdienste der Veteraninnen und Veteranen gewürdigt werden. Darum geht es uns eigentlich, wenn man dahinter schaut, gar nicht. Dann würde man nämlich mit den Einsatzversehrten ganz anders umgehen. Die Leute, die aus Afghanistan, da war ja der Einsatz mit den größten Schäden und Verletzungen. Wenn man die Zurückgekehrten betrachtet, stellt man fest, dass die oft jahrelang um ihre Anerkennung kämpfen mussten. PTBS ist ein Riesenthema. Also würden wir was für Veteraninnen und Veteranen tun wollen, würden wir das tun. Wir machen da aber einen extra Tag, der im Übrigen auch eine Doppelung zum Tag der Bundeswehr darstellt, den wir ja auch noch haben. Der Tag der Bundeswehr explizit als Werbeveranstaltung, als PR-Aktion. Und jetzt haben wir den Veteranentag noch obendrauf. Also man hat schon das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass immer mehr in dieser Gesellschaft eigentlich darum kreist, wie wir das Militär zentral mitdenken können. Übrigens auch, wenn es um Verkehrsplanung geht. Also, dass wir jetzt plötzlich uns die Frage stellen, welche Bahnstrecken müssen ertüchtigt werden. Vorher hat uns 20 Jahre die Bahnstrecken nicht interessiert. Autobahnen und so weiter, was muss da jetzt geleistet werden? Und all das, die Menschen erleben, dass seit Jahren und Jahrzehnten unsere Infrastruktur auf Verschleiß gefahren wird. Und das war immer irgendwie egal, den führenden Parteien. Und jetzt merkt man, wenn es um den Krieg geht, den potenziellen, oder um die Verteidigung, dann erst werden diese Dinge wichtig.
Ich glaube,
das macht was mit den Leuten.
Der Punkt ist klar geworden. Wenn man jetzt die Analyse, die man, glaube ich, in weiten Teilen fast sozusagen teilen kann, mit einem objektiven Blick darauf, schließt sich ja die Frage an, ist das gut oder schlecht, was Herr Thon da gerade beschreibt?
Ist es notwendig? Wenn er das, was Sie beschrieben haben, ist, das wissen Sie, Sie sind im Ausschuss, operiert unter dem Namen Operationsplan Deutschland. Da geht es darum, dass im Falle, dass die NATO angegriffen wird und die Bundeswehr zum Beispiel in Litauen, wo wir gerade eine Brigade aufbauen, eingebunden wird in Kämpfe, dass eben dann auch zu Hause alles funktioniert. Operationsplan Deutschland hat was auch mit militärischer Mobilität zu tun. Also Transporte von West nach Ost hat in der Tat etwas damit zu tun. Was ist, wenn viele Verletzte da sind? Wissen Sie, das kann man alles ausklammern, weil es irgendwie ungemütlich ist. Es wäre aber fatal, wir würden uns nicht damit beschäftigen. Denn es gehört dazu, mit Blick auf die Ukraine, dass wenn ein NATO-Gebiet angegriffen wird, es eben auch Schwerverletzte gibt. Und die könnten wir heute, neben dem Regelbetrieb in den Kliniken, könnten wir die überhaupt nicht versorgen. Dazu gehört natürlich noch viel mehr. Da werden die Kommunen vorbereitet, technisches Hilfswerk, wo übrigens viele Soldaten ehrenamtlich tätig sind. Das heißt, wenn die im Einsatz sind, würde selbst bei diesen Institutionen, die großen Wert haben für uns, spielte keine Rolle. Übrigens noch ein Satz, vor 89, Fall der Mauer, Ende des Kalten Krieges, war das völlig normal. Wir haben Autobahnen gehabt, wo man in der Mitte die Leitplanken rausnehmen konnte, damit bei einem Angriff die Autobahn nützt. Lassen Sie mich bitte, es ist wirklich für die Zuschauer auch wichtig, das zu wissen, dass die Autobahn genutzt werden kann, weil zuallererst bei einem Angriff die Flughäfen zerstört werden, dass man es als Start- und Landebahn nehmen kann. Das ist heute nicht mehr so, weil die Dinger so fest eingerammt sind, aus Angst, es könnte jemand lockern, dass man es nicht mal benutzen kann. Ja,
aber ich will nur dazwischen kommen.
Die Angriffsgefahr wurde mitgedacht. Und das bedenken wir heute mit.
Mir war nur wichtig zu sagen, Sie sagen sozusagen, das ist notwendig. Und jetzt ist die Frage doch an Herrn Toden, ist das notwendig? Also Sie haben das beschrieben, die Lage. Kritisieren Sie das denn, dass das passiert? Oder kritisieren Sie nur die Wortwahl, dass das unter der Überschrift Kriegstüchtig
passiert? Also vorbereitet sein muss man natürlich erstmal auf alles. Das muss aber eingebettet sein, wie ich das insgesamt gesellschaftlich sehe. Und wenn ich jetzt mal den Vergleich mit den 80ern, ich bin auch alt genug, 52, um die 80er Jahre mitgemacht zu haben. Das hat mich übrigens damals in die Friedensbewegung gebracht, die 80er. Dann war die Stimmung im Land aber insgesamt eine ganz andere. Und wir waren in der Blockkonfrontation. Und es gab tatsächlich auch sowas Befürchtungen wie, was ist, wenn jemand den roten Knopf drückt, irgendwas wird falsch verstanden und dann geht der Atomkrieg los. Also es ist ja nicht so, dass man sich in der Sicherheit gewiegt hat. Man war aber nicht alarmistisch. Und man hat nicht die gesamte Gesellschaft in der Bundesrepublik dahin umgekrempelt, dass wir ja kriegstüchtig sein müssen. Und von der ganzen Tonalität her, das, was Sie dort beschreiben, positiv, das klingt für mich alles so ein bisschen, früher hätte man Heimatfront gesagt. Und ich glaube, dass wir an der Stelle vorsichtig sein müssen, dass wir allein von unserer Wortwahl her nicht vergessen, dass eigentlich das, was wir wollen, ein Weg zum Frieden ist. Und ich bezweifle, beziehungsweise ich bin mir sicher, nicht der einzige Weg zum Frieden ist die Rüstung. Es muss Diplomatie geben, es muss Gespräche geben, Entspannung geben. Wenn ich mal erinnern darf, vor 50 Jahren hatten wir die KSZE-Schlussakte, ich war auch zum Festakt in Helsinki da. Die Prinzipien von Helsinki sind nach wie vor gültig und die täten uns verdammt gut, wenn wir uns die mal wieder anschauen würden.
Wir wollen auch noch drauf gucken, welche Handlungsmethoden man hat. Aber lassen Sie vielleicht auch mal schauen, in was für eine Lage sozusagen diese Diskussion, die wir führen, eingebettet ist. Da müssen wir den Blick vielleicht mal ein bisschen weiten. Es gab in der letzten Woche die UNO-Vollversammlung. Auch der russische Außenminister war da, Herr Lavrov. Und da soll er, so berichtet zumindest die amerikanische Zeitung Politica, am Rande von dieser Veranstaltung gesagt haben, die NATO habe seinem Land bereits einen echten Krieg erklärt und würde sich auch daran beteiligen. Wenn er so etwas sagt, dann ist das ja sozusagen der Hintergrund, vor dem wir die Diskussion hier führen. Wie ernst ist das zu nehmen, wenn Herr Lavrov sagt, sein Land würde sich schon in einem Krieg mit dem Westen, mit der NATO befinden?
Also, die Äußerung von Herrn Lavrov würde ich jetzt nicht zu ernst nehmen. Ich kenne ihn natürlich jetzt auch nicht. Aber man muss ja sagen, das steht auch in einer großen Kette von sehr starken Worten von russischer Seite. Putin selbst hat ja auch mal gesagt, da wo der russische Soldatenstiefel hintritt, da ist dann russisches Territorium und so weiter. Also, dass wir von russischer Seite aus sehr bellizistische, sehr martialische Sprüche zu hören kriegen, ist ja nichts Neues. Von daher sehe ich da jetzt auch keine neue Qualität. Was ich wichtig finde, ist, dass man jetzt natürlich mal guckt, was eigentlich insgesamt mit dem Multilateralismus in der Welt wird. Denn die eine Sache ist, wie wir uns als NATO, wie wir uns als Europa aufstellen für den Konflikt, den wir hier in Europa haben. Aber es gibt ja ganz andere Konflikte, die ja auch gelöst werden müssen. Indien-Pakistan ist offen, wir haben den Sudan, wir haben Myanmar etc. pp. Und da sehe ich, weil Sie gerade die UNO-Vollversammlung angesprochen haben, tatsächlich, dass wir an der Stelle einen deutlichen Reformbedarf haben.
Die konkrete Frage ist nur, wie geht man mit solchen Äußerungen um? Ich will noch mal eine zweite...
Man geht ihnen nicht auf den Leim.
Ich würde mal eine zweite Äußerung heranziehen wollen. Das wiederum hat Blomberg dann berichtet, dass da russische Vertreter westlichen Diplomaten erklärt hätten, dass diese Drohnenangriffe jetzt wiederum eine Reaktion darauf seien, dass es einen Angriff der Ukraine auf die Krim gab. Und das wäre ohne Hilfe von der NATO nicht möglich gewesen. Also da wurde ja von Russland ein direkter Bezug genommen zu einer bestimmten Handlung und dem Hinweis darauf, dass die NATO da direkt involviert sei. Also wie kann man damit und wie muss man damit umgehen, Frau
Stolz? Also man sollte Herrn Lavrov im Gegensatz zu anderen in Russland sehr, sehr ernst nehmen. Er ist ein sehr kluger Mann, er kennt
also den Westen. Also Widerspruch zu Herrn Thun.
Ja, wir können uns jetzt streiten oder wir versuchen es mal sachlich einzuordnen. Ich glaube, das ist der Ernst der Lage. Herr Lavrov ist klug, intelligent, er kennt Deutschland, er kennt unsere Sensibilität, auch bei bestimmten Themen deutlich stärkere Sensibilität als Frontstaat seinerzeit als andere Länder. Das muss man deswegen ernst nehmen, weil es gibt einen objektiven Tatbestand. Und das ist, dass Russland zum zweiten Mal nach 2014, 2022 in die Ukraine einmarschiert ist. Angriff von Belarus kommt, von Weißrussland. Das ist ein Fakt. Von diesem Moment an hat Russland geglaubt, in wenigen Tagen sei das Problem gelöst. Diese riesengroße Ukraine würde sich ihm schon fügen. Und jetzt hat er festgestellt, dass die westliche Welt, übrigens nicht nur Europa und die Vereinigten Staaten, sondern Neuseeland, Australien, Südkorea, Japan, Taiwan an der Seite stehen, weil alle demokratischen Staaten sagen, das ist jetzt eine Grenzverletzung, eine Grenzübertritt. Wenn wir den einfach so hinnehmen, werden wir auf dieser Welt ganz andere Konflikte haben. So, deswegen muss man das ernst nehmen. Es passt aber in das Storytelling, um es mal international zu sagen, von Putin, der abstreitet, dass die Drohnen von ihm sind, der diese hybriden Angriffe führt. Übrigens auch Kornkammer Europas, die Ukraine ernährt 70 Milliarden Menschen auf der Welt. Dieses Korn wird nicht nur relativ gering ausgeführt, um eben Flucht, Vertreibung auszulösen. Ich sage es, das sind alles Methoden, um den Westen, den Lavrov und Putin für Weicheier empfindet, anzugreifen. Und ich finde, das muss man einordnen. Herr Lavrov hat aus seiner Sicht versucht, die Geschichte umzudrehen. Damit sollten wir sehr ernst umgehen. Und dass die Ukraine noch mal, Ukraine ist angegriffen. Die Ukraine wehrt sich. Und ich wehre mich, dass die Geschichte angefangen wird, dass der Täter zum Opfer und das Opfer zum Täter wird.
Sie haben den objektiven Tatbestand gerade beschrieben, was da also sozusagen passiert. Jetzt muss man das ja subsumieren. Was bedeutet das denn? Wie gefährlich ist denn dieser objektive Tatbestand, wie Sie ihn gerade festgestellt haben?
Naja, dass wir nicht ausschließen können, dass letztendlich Russland, wenn es, Sie haben es gerade ausgedrückt, Putin hat gesagt, vor wenigen Wochen noch mal wiederholt, da wo ein russischer Soldat seinen Fuß draufsetzt, ist russisches Gebiet. Das betrifft ja nicht nur die Ukraine, es betrifft Weißrussland. Diese beiden Staaten hält er für das Kernrussland. Er argumentiert im Falle von Moldawien, von Georgien, von Tschetschenien und von den baltischen Staaten. Ich darf erinnern, dass Estland, Lettland, Litauen, die drei baltischen Staaten, NATO, in der NATO sind, in der EU sind und die gehören für ihn in seinem historischen Verständnis auch zu Russland. Das heißt, nicht umsonst sind diese Staaten, überdies die eine Grenze zu Russland haben, seit Jahren hochnervös. Ich erinnere mich, mit dem Ausschuss in Litauen gewesen zu sein vor 7 Jahren, wo man uns händeringend gesagt hat, achtet darauf, der Tag wird kommen und ich räume ein. Jeder gesagt hat, okay, aber ist ja eher unwahrscheinlich. So, und deswegen muss man das sehr ernst nehmen und es ist gut, dass die NATO bereit ist, eben diese Länder besonders zu unterstützen, die eine russische Grenze haben.
Herr Thun, Sie nehmen das ja auch sehr ernst. Also ich habe ein Zitat von Ihnen hier vorliegen. Die aggressive Eskalationspolitik Russlands entwickelt sich immer mehr zu einer Gefahr für den Weltfrieden, haben Sie gesagt. Ja. Und Sie haben weiter gesagt, dass es eine lückenlose Aufklärung der Sicherheitsvorfälle brauche. Wenn wir jetzt einmal heranziehen, was ich gerade berichtet habe, also was Lavrov am Rande dieser Versammlung gesagt haben soll und auch was die russischen Diplomaten gesagt haben sollen, dass das sozusagen eine direkte Reaktion auf den Angriff auf die Krim gewesen ist, dass man jetzt mit den Drohnen in den Luftraum geht. Das ist doch schon Beleg genug oder was brauchen Sie noch an Belegen?
Also erstmal ist das natürlich, wie Sie gesagt haben, Storytelling, das ist eine Nebelkerze. Übrigens finde ich nicht mal eine besonders intelligent gemachte Nebelkerze, weil Sie vorhin die Intelligenz von Herrn Lavrov so rausgehoben haben. Worum es mir geht, ist, dass wir eine dritte Instanz, eine unabhängige Instanz brauchen. Es bringt nichts, wenn zwei mehr oder weniger im Konflikt befindliche Parteien sich gegenseitig erklären, wer jetzt schuld ist. Ich bin Lehrer im Zivilberuf, ich kenne das von Schulhofstreitigkeiten, da können Sie ewig sitzen. Da muss man von oben drauf schauen.
Aber bringt auch nicht ein Schüler den anderen um, sonst würden
Sie damit auch anders umgehen. Das hängt von der Schulform ab vielleicht, aber...
Nein, ich glaube, der Vergleich hinkt.
Ja, ich glaube, Ihre Schulzeit ist ein bisschen länger her als meine, aber... Was ich sagen will, ist, wir brauchen eine Instanz, die von draußen draufschaut, die das Ganze aufklären kann, hinter Nebelkerzen, Lügen, handfeste Lügen auch schauen kann, Flugkurven und so weiter untersuchen kann, damit das aufgeklärt werden kann. Denn die entscheidende Frage ist doch jetzt auch, hinter diesen ganzen Luftraumverletzungen, das werden Sie sich auch gefragt haben, warum macht Russland das verstärkt seit diesem Sommer? Also es gab sie in den letzten Jahren immer. Aber ganz besonders zugenommen haben sie seit dem Sommer. Und was ist im Sommer passiert? Es gab diese, naja, vielleicht nicht ernst gemeinten, aber diese Friedensgespräche dann in Alaska mit allen Problemen, die die haben. Ich glaube auch nicht, dass die ernst gemeint waren von der russischen Seite. Aber die gab es eben, und ich vermute, dass das jetzt im Zusammenhang damit zu sehen ist, dass wir nämlich jetzt wieder nur noch mit uns beschäftigt sind und über einen möglichen Friedensprozess schon seit diesen ganzen Vorfällen gar nicht mehr reden.
Herr Thon, wo Sie gerade Alaska und Herrn Trump ansprechen, ist das nicht fast schon der Beweis dafür, dass das eben nicht passieren geht, was Sie gerade fordern, dass es irgendjemand Drittes geben muss, der drauf guckt auf die beiden Parteien und dann sagt, so, jetzt regeln wir das mal miteinander. Da ist ja Herr Trump, der nicht gerade ein kleines Selbstbewusstsein hat, auch komplett dran gescheitert offensichtlich.
Oh Gott, Herrn Trump könnte man, glaube ich, ganz viel sagen. Also ich erwarte von Herrn Trump alles, aber jetzt nicht die Herbeiführung des Weltfriedens. Und wenn, würde der wahrscheinlich auch nur auf dem Rücken der Ukraine herbeigeführt werden bei Herrn Trump. Was ich glaube ist, das zeigt uns, dass wir eben ganz anderes Instrumentarium brauchen. Ich glaube, dass wir zum Beispiel eine UNO-Vollversammlung brauchen, die ganz anders aufgewertet ist. Wir brauchen eine Reform des Sicherheitsrates, denn wir erleben im Moment das Scheitern dieses Sicherheitsrates, weil mit Russland und den USA da eben gleich zwei Vetomächte sind, die, glaube ich, beide keine besonders ehrenwerten Absichten dort pflegen.
Können Sie die Chinesen noch mitnehmen?
Die Chinesen können wir auch mitnehmen, ja. Bei der Stelle, da bin ich auch bei Ihnen.
Also machen wir vielleicht an der Stelle zu dieser Fragestellung mal insofern eine kleine Atempause und gehen aber doch mal darauf hinaus, was diese Trump-Geschichte so bedeutet hat und ob das möglicherweise eine neue Dynamik in diesen ganzen Prozess reingebracht hat. Weil in der Tat ist es ja so, dass Herr Zelensky jetzt gesagt hat, man müsse möglicherweise ja auch mal den Kreml bombardieren. Also würde Zelensky so etwas sagen, wenn es die jüngsten Äußerungen von Trump nicht geben würde, der wiederum sich stärker auf die Seite von der Ukraine geschlagen hat?
Naja, auf welcher Seite Herr Trump steht, hat auch was damit zu tun, mit welchem Land er glaubt, ein größeres Geschäft zu machen. Glaube nicht, dass Herr Trump da wirklich einen Kompass hat. Richtig ist aber, dass diese Gespräche in Alaska, ich meine erstens mal 7500 Kilometer entfernt von der Ukraine, dann ohne den ukrainischen Staatschef, also der, dessen Land angegriffen worden ist, zeigt natürlich eine Farce. Und ich habe mir das auch den ganzen Tag angetan. Und ich fand die Berichterstattung darüber, jetzt steigt er in das Auto von Trump und hoffentlich lässt er jetzt kein Mikro fallen, also ein bisschen James Bond-mäßig, war schon Leute. Also Wissen, und da bin ich bei Ihnen, von dem Moment an sind die Bombardements mit Drohnen, mit Marschflugkörpern, mit Raketen, haben auf die Ukraine, und zwar auf die zivile Infrastruktur, massiv zugenommen. Das musste Trump, der ja im Grunde genommen irgendwie versucht, dass dort Frieden gestiftet wird, was ja mal per se eine gute Sache ist, musste Trump geärgert haben. Da versucht er zu vermitteln, und die Antwort ist der radikal. Weil Putin macht das natürlich, um zu testen, wie die Vereinigten Staaten sind ein entscheidendes Momentum in der NATO. Und der Artikel 5, wird ein Land angegriffen, helfen die anderen. Sind die Vereinigten Staaten wirklich bereit, unter Trump dann auch in diese Verteidigung zu gehen? Das ist ja das, was er testen will. Und ich glaube, dass das Trump gehörig auf den Keks geht. Die Aussage, die Sie jetzt gerade von Zelensky gesagt haben, die beruht ja darauf, dass Russland die Ukraine angegriffen hat in der Annahme, ich kann sie angreifen, ich zertrümmere ihre Wohnung und gehe davon aus, dass sie nicht meine Wohnung auch zertrümmern. Das ist ja eine unvorstellbare Zynik. Und die Tatsache, völkerrechtskonform, dass die Ukraine sich auch wehrt und auch auf russischem Gebiet jetzt mit Drohnen antwortet, übrigens auf militärische Ziele, ist natürlich richtig und korrekt, denn dort Ölraffinerien bzw. Munitionsfabriken anzugreifen, ist richtig, um einen Angriff auf die Ukraine zu verhindern. Und das, so muss man es einordnen. Ich nehme an, dass er das mit dem Kreml auch gesagt hat. Ich bin jetzt hier, kann jetzt hier nicht jedes Wort interpretieren, um zu signalisieren, dass Putin ja davon ausgeht, dass er da völlig geschützt ist, obwohl er verantwortlich ist, übrigens auch für eine Million russischer Soldaten, die tot oder schwer verletzt sind.
Wir müssen ja aber interpretieren, viel mehr bleibt uns ja gar nicht übrig. Herr Thon, noch mal auf diese Beweggründe von Herrn Zelensky angesprochen, warum er das gesagt hat, dass man auch Moskau bombardieren könnte. A, hilft das denn jetzt in der Situation, weil man sagt, passt auf, das kann jetzt euch auch auf eine ganz andere Art und Weise treffen, als das bislang der Fall war. Und ist das aus Ihrer Sicht überhaupt denkbar, wenn er in irgendeiner Form denkt, er hätte da die Rückendeckung von Herrn Trump?
Also er möchte ja gerne die Taurus haben. Ich vermute, dass das auch mit im Hintergrund steht, dass er jetzt ein Signal sendet mit dem Rücken zur Wand. Also wenn man sich tatsächlich die Sommeroffensive der russischen Seite anguckt, dann ist sie bislang vergleichsweise erfolgreich. Mir gefällt das genauso wenig wie Ihnen an dem Punkt. Aber die Situation um Pokrovsk, um Kopjansk, sieht nicht gut aus. Wenn der Festungsgürtel nördlich und südlich umgangen werden kann, ist ein Weg nach Kiew frei.
Warum sehen übrigens die Amerikaner das vollständig anders? Also die sagen ja irgendwie, ihr kommt gar nicht weiter. J.D. Vance hat sich da jetzt auch, glaube ich, gestern zugeäußert, auch noch mal mögliche...
Naja, es ist ein Stellungskrieg.
Insofern, das ist ein Stellungskrieg, der wegen des Festungsgürtels ein Stellungskrieg ist. Und wenn sie die nördlichen und südlichen Punkte umgehen, brauchen sie den Festungsgürtel nicht zu knacken. Also das sehen die Amerikaner durchaus auch.
Also, aber insofern, warum sagen die Amerikaner genau das jetzt? Also ist das nicht so was wie eine Provokation von den Russen, wenn sie jetzt sagen, ihr seid nicht so richtig weit gekommen?
Also Trump und seine Administration sind jetzt ja für die große Diplomatie die ganze Zeit nicht bekannt gewesen. Das waren immer sehr starke Worte und eigentlich immer viel Elefant im Porzellanladen, was da war. Allerdings ist in diesem Zusammenhang sehe ich ja keine Seite, die sich rhetorisch besonders zurückhält. Das kann ich auch nachvollziehen. Wenn ich jetzt der ukrainische Präsident wäre, dann würde ich da natürlich auch deutliche Worte finden für die Verbrechen, die Sie ja geschildert haben, völlig zu Recht. Da müssen wir jetzt aber ein bisschen mal wieder gucken, was ist eigentlich möglich, wo können wir denn eigentlich einen Weg zum Frieden finden. Denn dass dieser Krieg jetzt ewig so weitergeht, ist eigentlich auch schwer vorstellbar. Denn im Moment, die Ukraine wird zerstört, sie haben die Infrastruktur angemerkt, auch die militärischen und auch die zivilen Opfer sind immens. Ich muss das nicht alles wiederholen, was Sie ja gesagt haben. Da müssen wir tatsächlich sehen, wie wir da jetzt langsam rauskommen.
Frau Strack-Zimmermann, Sie haben gerade davon gesprochen, wie möglicherweise Trump das wahrgenommen hat, was nach Alaska passiert ist. Und Sie haben auch zu Beginn der Sendung gesagt, dass die Amerikaner ein ganz wichtiger Player in dieser ganzen Geschichte sind. Jetzt haben die Amerikaner ja nicht nur die Feststellung getroffen, dass Russland nicht besonders weit gekommen ist mit den militärischen Bemühungen. Trump hat das so ganz lapidar gesagt, dass er da nicht von großartig beeindruckt sei. Er geht ja sogar noch einen Schritt weiter und spricht von Rückeroberungen, die da die Ukraine anstreben könnte. Wie werten Sie das? Ist das auch wiederum nur so zu sehen, dass Trump jetzt sprachlich eskalieren will? Oder hat er tatsächlich einen Wechsel jetzt in seiner Sichtweise vollzogen, der nachhaltig sein wird?
Ja, das ist die Frage. Also er hat einen Wechsel vollzogen, das ist gar keine Frage. Ob das nachhaltig ist, wissen wir nicht. Das kann morgen früh schon wieder eine andere sein. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass er nochmal, er wird ja sehr hofiert von allen, also schon bemerkenswert hofiert, bis in die Königskreise Großbritanniens. Und plötzlich ist da ein Putin, der zwar nett ist, aber ihm im Grunde genommen den Mittelfinger gegen ihn ausstreckt. Und eins ist klar, objektiv, die Amerikaner sind mit ihrer Armee, mit ihrer Technik, den Russen weit überlegen. Das heißt, wenn die Vereinigten Staaten sozusagen das Wort in den Raum werfen, das kann man auch rückerobern. Ja, das kann man. Das kann die Ukraine aber nur mit der klaren Unterstützung der Vereinigten Staaten.
Und steckt das dahinter?
Mit dessen Waffenarsenal. Das weiß ich nicht. Aber Sie wissen, dass gerade darüber gesprochen wird, ob die Amerikaner eben Mittelstreckenraketen den Ukrainern zur Verfügung stellen, die dann eine deutlich andere Reichweite hätten. Und insofern, das kann dahinter stecken nach dem Motto, lieber Wladimir, pass auf, wir können auch anders. Also beweg dich mal und sorge dafür, dass dieser Krieg ein Ende findet. Denn eins ist nach wie vor so, wenn Putin heute sagt, der Krieg ist zu Ende und sich zurückzieht, ist er zu Ende. Wenn die Ukraine sich zurückzieht, ist die Ukraine verloren.
Und klar ist auch, man hat vielleicht gar nicht so richtig für möglich gehalten, aber auch in den letzten Monaten ist die Eskalation immer noch weitergegangen. Sie haben im Mai, Herr Toden...
Ich würde gerne noch kurz zu den Mittelstreckenraketen was sagen.
Bitte.
Das klingt jetzt bei Ihnen so, Frau Strack-Zimmermann, wenn die Amerikaner jetzt die Mittelstreckenraketen liefern, dann könnte der Krieg da beendet sein.
Man muss das habe ich nicht gesagt, sondern es ist ja eine indirekte Drohung an Russland.
Eine indirekte Drohung. Man muss dazu sagen, würden die jetzt geliefert werden, müsste man die Leute, die es bedienen, also das ukrainische Personal, auch ein halbes Jahr lang erstmal schulen. Wäre übrigens bei Taurus dieselbe Frage.
Gut, da könnte ich jetzt gerne, das ist jetzt ein anderes Thema.
Gönnen Sie sich das noch? Das war meine Frage.
Okay, also, nur, ich will jetzt über den, das, wie gesagt, dass Deutschland den Taurus nicht geliefert hat und der Bundeskanzler 2,5 Jahre das Thema penetriert hat im Bundestag.
Der jetzige schweigt aus.
Und jetzt macht das nicht, da kann ich nur sagen, das ist unsäglich. So, das ist das eine. Das zweite, dass wir anmaßen, dieser Ukraine, diesem Militär, die unfassbar erfolgreich sind, auch in der Produktion, zum Beispiel der Drohnenproduktion um eine russische Antwort zu geben. Zu unterstellen, dass Sie nichts auf die Kette bekommen, damit umzugehen.
Das habe ich nicht gemacht.
Haben Sie nicht gemacht.
Aber die Schulung dauert ein halbes Jahr.
Ich sage das nur bei dem Taurus, beim Taurus. Die Ukrainer sind dabei, einen eigenen Taurus zu bauen. Ich wollte nur sagen, wir sollten vorsichtig sein, dass wir, die wir im Warmen sitzen mit unserem Hintern, nicht erklären, wie Ukrainer militärisch vorzugehen haben. Denn es geht Gott sei Dank noch nicht um unser Leben.
Das hat ja auch keiner getan hier, den Ukrainern das zu erklären.
Nein, nicht Sie persönlich. Ja. Ich habe das eingeordnet, weil das im Bundestag immer ein Thema war. Das können die nicht. Und dann programmieren die das falsch, dann fliegt das irgendwo hin. Und das ist einfach unanständig. Das betraf also die Lage, nicht Sie persönlich.
Lassen Sie uns da einhaken, was Sie gerade gesagt haben. Sie hatten gerade eine interessante Zahl genannt, nämlich dass die gesamten Fähigkeiten innerhalb der NATO schon heute die Fähigkeiten Russlands weit überschreiten. Das ist eine Untersuchung aus dem Jahr 2024. Wenn das so ist, warum...
Bis zu einem bestimmten Punkt.
Und zwar zu welchem? Das ist nämlich genau die Frage. Bis zu welchem
Punkt? Also grundsätzlich 32 Staaten. Auch der Zugang Finnlands und Schwedens ist kein Tralala, sondern das ist wirklich ein Asset, auch gerade was den Schutz der Ostsee betrifft. Das heißt, die Überlegenheit der NATO ist unumstritten. Aber wir sehen an der Ukraine, dass dieser Krieg, der dort geführt wird, den Russland ausgelöst hat, ganz viele Ebenen betrifft. Der betrifft nämlich nicht nur die klassische Feldschlacht, der betrifft nicht nur den klassischen Luftangriff und vereinzelt im Schwarzen Meer auch die Seestreitkräfte herausfordert, sondern die Drohnen, von denen wir gesprochen haben, diese Form hat es noch nie gegeben. Wir haben den Drohnenkrieg erlebt zwischen Aserbaidschan und Armenien, der übrigens kriegsentscheidend war. Das heißt, da kommt jetzt eine Komponente hinzu und da ist die NATO definitiv noch nicht in der Lage, darauf so zu antworten. Und da müssen die jetzt richtig Gummi geben, um das zu beantworten, weil das ist ja nur ein Geplänkel. Wenn die Russen heute 600 Drohnen schicken würden, dann haben wir ein Problem. Das wird Putin nicht tun, aber das ist nicht von der Hand zu weisen.
Zutreffende Analyse?
Also ich finde es bemerkenswert, Frau Strack-Zimmermann, dass Sie ja sagen, wir sind als NATO Russland schon jetzt bedeutend überlegen, das haben Sie gerade gesagt.
In den konventionellen.
Militärisch in den konventionellen Fähigkeiten deutlich überlegen. Das finde ich nämlich deswegen bemerkenswert, das Zitat, ich sehe das übrigens genauso wie Sie, weil ansonsten im Diskurs ja immer gesagt wird, es ist alles kaputt gespart, wir müssen die 5% ausgeben, etc. pp. Sie kennen den Diskurs. Das ist ja ein kompletter Widerspruch.
Nein, ist keiner. Sag ich Ihnen
weil gerne das, was Sie gesagt haben, ist im Grunde, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sonst korrigieren Sie mich bitte, bei den Drohnen haben wir Defizite, haben Sie gesagt. Vielleicht noch bei der Luftabwehr würde ich ergänzen an dem Punkt. Aber in allen anderen Fähigkeitsbereichen dann aber nicht. Zum Beispiel bei Abfangjägern, zum Beispiel bei Korvetten und Fregatten und so weiter. Die beschaffen wir aber auch alles. Und zwar jetzt nicht nur Deutschland speziell, auch andere NATO-Mitglieder tun das. Wenn es denn so ist, dass übrigens auch die europäischen NATO-Mitglieder, im Worst Case mal USA rausgerechnet, schon Russland Paroli bieten könnten. Und es gilt
Das ist der entscheidende Punkt.
Und es gilt übrigens auch...
Jetzt muss ich Sie doch mal unterbrechen, weil trotzdem bei dieser...
Lassen Sie mich trotzdem eine kleine Frage mitgeben. Sorry. Ist das nicht der entscheidende Punkt, was passiert, wenn man die Amerikaner rausrechnet?
So ist es. Also, wenn Sie die Vereinigten Staaten ausrechnen, und wir dürfen nicht vergessen, dass die Sicherheit NATO und auch der Bundesrepublik wesentlich von der Beteiligung der Vereinigten Staaten abhängt.
Ohne die
Vereinigten Staaten zahlen nicht nur 70% der NATO, obwohl es noch 31 andere Staaten gibt, was schon verwirrend genug ist. Wenn die Amerikaner heute sich von der NATO verabschieden würden oder ihre Fähigkeit rausziehen, dann ist die NATO nicht mehr in der Lage, so ohne weiteres sich zu wehren. Und unsere Aufgabe ist es, dass jedes Land, ich sagte es am Anfang, seinen Beitrag, und Deutschland ist das größte, das wirtschaftlich bei allen Problemen stärkste Land in Europa, auch im Vergleich übrigens zu Kanada, die eine relativ schwache Armee haben, weil aufgrund geschützt der Eisberge, der im Norden sind, da nie eine handfeste Gefahr war. Ohne die Amerikaner hat die NATO ein Problem, ist unsere Sicherheit ein Problem. Und deswegen, die NATO ist dann stärker, wenn die Amerikaner mit an Bord sind.
Also dann würde ich an der Stelle auch noch mal einhaken wollen. Was ich verstehen würde, wäre, wenn Sie sagen, wenn die USA rausgehen, dann ist vor allem das große Nukleararsenal weg.
Nicht nur das.
Vom französischen und im britischen jetzt mal abgesehen.
Auch konventionell haben
wir Probleme. Aber konventionell hängen wir nicht in erster Linie hier am Tropf der Amerikaner.
Das
können Sie ja die CPRI-Zahlen sehen. Die sprechen eine ganz andere Sprache an dem Punkt.
Handvoll Fregatten. Wir müssen das nicht einzeln auf.
Wo wollen Sie
jeder denn die Fregatten weiß, einsetzen? Wir haben nach 1989 ganz Europa, übrigens auch neutrale Staaten, wie die Schweiz, alle massiv gespart, weil man davon ausging, sehr wohl gemeint, jetzt ist gut, jetzt ist Ost-West, jetzt ist Friede, jetzt passiert nichts mehr. Fatal, weil alle anderen Schurken dieser Welt haben massiv aufgerüstet, nämlich dahingehend, dass wir glaubten, es passiert nichts mehr. Und der Historiker, der seinerzeit gesagt hat, die Geschichte ist geschrieben, der gehört heute noch dafür wirklich, der muss von Sinnen gewesen sein. Geschichte ist nie geschrieben. Das ist leider die
Herr Thoden,
traurige
noch mal eine,
Realität.
Eine Frage mit Blick darauf, dass wir auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben. Wir sind jetzt schon mitten dabei, Handlungsmethoden oder Handlungsoptionen zu diskutieren. Also müssen wir sozusagen, wenn man die Amerikaner rausrechnet, weil sie nicht mehr so verlässlich sind, wie wir uns das alle wünschen, muss man Fähigkeiten aufbauen. Eine andere Frage ist doch die, muss Europa nicht so etwas wie eine integrierte Verteidigungsgemeinschaft schaffen, damit man auch beispielsweise die ganzen Anstrengungen bündeln kann. Es gibt jetzt gerade einen Streit darauf, wer baut bestimmte militärische Fähigkeiten in seinem Land. Es gibt die Frage, die Norweger, wo kaufen sie Fregatten? Bei den Briten oder bei den Franzosen oder bei den Deutschen? Ist das nicht auch ein Punkt, wo man viel stärker drauf gucken müsste, dass man sagt, man braucht eine gemeinsame europäische Form von Verteidigungspolitik?
Das sehe ich tatsächlich nicht so. Sie werden mir da widersprechen. Das sehe ich zum einen nicht so, weil die Europäische Union, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, und die NATO-Mitgliedschaft ja nicht deckungsgleich sind. Da haben Sie das eine Problem. Das andere Problem ist, ich würde ungern hier aus bundesrepublikanischer Sicht die Kontrolle abgeben über das Militär. Wir haben hier eine Parlamentsarmee, das ist ein sehr hohes Gut. Damit ist die Bundeswehr viel stärker unter der Kontrolle des Parlaments, als das in anderen Ländern ist, Frankreich zum Beispiel, wo es eine Präsidialarmee ist. Wer weiß, wie das System dann bei einem integrierten europäischen Konzept aussehen würde. Und ich möchte zu bedenken geben, was Sie im Bereich der Beschaffung sagten. Andere Länder haben ja fast vollstaatliche oder teilstaatliche Rüstungsindustrien. Das ist ja auch kein wirklich funktionierender Markt, der da ist, wenn Sie was ausschreiben. Und es gibt zwei Anbieter, einer davon sitzt in Amerika und den nehmen Sie dann aus bestimmten anderen Erwägungen nicht, bleibt nur noch einer übrig. Da haben Sie keinen funktionierenden Markt, sodass ich mich auch dafür aussprechen würde, die Rüstungsindustrie zu verstaatlichen. Dann können wir übrigens auch deutlich günstiger arbeiten. Die Franzosen machen da ja sehr gute Erfahrungen mit, die ja in den vergangenen Jahren viel weniger pro Kopf ausgegeben haben für die Rüstung als die Bundesrepublik und doch eine viel effizientere Armee haben als
wir. Letzte Frage an Sie, Frau Strack-Zimmermann.
Ich bin begeistert, wenn ein Politiker der linken Partei dafür plädiert, dass diese Rüstungsindustrie verstaatlicht wird. Nicht, dass sie verstaatlicht wird.
Ich wollte gerade sagen, das würde mich jetzt bei der FDP erstaunen.
Aber dass Sie erkennen, dass es eine Rüstungsindustrie braucht, das muss ich sagen, ist eine wichtige Aussage.
Damit verbinden wir die letzte Frage wirklich mit der Bitte um eine kurze Antwort. Es geistert immer die Zahl 2029 durch den Raum. Dann wäre Russland soweit, die NATO anzugreifen. Ja. Vor diesem Hintergrund ist nicht allerhöchste Not und Zeit gegeben, jetzt auf europäischer Ebene endlich eine gemeinsame Struktur für die Verteidigung zu entwickeln?
Also erstmal ist es dringend geboten, dass wir eine entwickeln. Ich finde es geradezu, ich habe das mal salopp gesagt, geradezu bescheuert, eine Zahl in den Raum zu stellen. Denn das impliziert ja 2029, wir kennen das ja, haben wir noch 4 Jahre, jetzt macht euch mal locker. Wir müssen davon ausgehen, und wir sehen das, dass Putin Stück für Stück, der wartet nicht bis 2029, bis wir uns hier mal die Jacke gerichtet haben, sondern sofort und umgehend müssen wir so resilient sein. Und auch das ist Ihre Frage, wie verhindern wir Krieg? Das ist ja die Frage. Und wir verhindern Krieg, indem wir so stark sind, dass Putin und auch die Chinesen und auch Nordkorea ganz vorsichtig sind und sich dreimal überlegen, ob sie sich mit uns anlegen. Wer stark ist, wird nicht angegriffen.
Ich fürchte, bis 2029, das sind 3 Jahre und ein paar Monate,
viel zu tun.
Werden wir noch häufig in dieser Sendung darüber diskutieren. Für heute, Frau Strack-Zimmermann, Herr Thoden, ganz herzlichen Dank für das Streitgespräch. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Phoenix folgt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie bei uns. Tschüss.